Hallo und herzlich willkommen zu den Monday Talks, Gesprächen unter FreundInnen. Ich bin Alina und heute mit dabei sind Gazelle und Jalou. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir sind krass Fans von dir auch.
Das stimmt. Außerdem, wie lange wir schon bei den Live-Monday Talks dabei sein wollten. Und deswegen voll schön, dass wir jetzt das hier so mal lösen können.
Und direkt beim allerersten Aufnahmetag dabei. Das ist mir wirklich eine sehr große Ehre. Vielen, vielen Dank. Ich stelle euch auch direkt vor, ich habe mir alles aufgeschrieben, weil ihr macht so viele und ich möchte nichts vergessen. Also wir reden heute erstmal über euer gemeinsames Buch, Never Not Changing, 25 erste Male. Wir reden aber auch über Musik, wir reden über Comedy, wir reden über eure Beziehung. Und bevor wir loslegen, ihr seid BuchautorInnen, ihr seid Content-CreatorInnen. Gazelles Fokus liegt dabei auf Comedy und ihr kennt sie wahrscheinlich auch alle schon von ihren Herbert und ich und typisch deutsch Sketchen. Und Jalou nutzt deren Plattform, um auf gesellschaftspolitische Themen aufmerksam zu machen, aber auch um über ADHS und Autismus aufzuklären und auch eigene Musik zu teilen. Ich bin jetzt schon so aufgeregt, wenn ich alles anspreche. Es kommt so viel heute. Auf den Accounts der beiden klärt ihr aber auch auf und gibt Einblicke in das Thema Transition und auch trans- und nicht-binäre Geschlechtsidentitäten. Herzlich willkommen.
Wow, was für eine Introduction. Vielen, vielen Dank.
Und weil wir wussten, dass es heute ein ganz besonderer erster Tag für dich ist, haben wir dir was mitgebracht, nämlich extra nochmal.
Ach, wie aufregend.
Wir sind so, wir lieben Pokémon, deswegen.
Das ist Flamara, eine Entwicklung von unserem Lieblings-Pokémon. Und wir dachten irgendwie, das gibt dir Energy, weil es ein Feuertyp für den Podcast.
Vielen, vielen Dank. Nehmen wir direkt in unsere Mitte. Also ich habe am Wochenende euer Buch ausgelesen. Never Not Changing, 25 erste Male. Ich habe euch zwischendurch schon geschrieben, wie viel ich gemeint habe vor Rührung. Es ist kein trauriges Buch, sondern es ist einfach, es macht total was mit einem. Und es ist einmal eure Geschichte, eure 25 ersten Male. Es ist aber auch, es geht um Selbstliebe, es geht um Reflexion, es geht auch viel um Kommunikation. Aber es ist dabei kein Ratgeber, sondern ihr schafft es so, einen mitzunehmen, indem ihr Fragen stellt, indem ihr eure Sachen teilt und auch es hat ganz viel mit mir gemacht. Und ich wollte fragen, was hat euch dazu bewegt, das Buch zu schreiben und wie seid ihr auf dieses Format gekommen? Weil das habe ich ehrlicherweise so noch nie irgendwo gesehen.
Ja, also im Prinzip, danke. Also im Prinzip wollten Jalou und ich unabhängig voneinander schon immer mal ein Buch schreiben. Und das konnte jetzt auch wir hatten verschiedene Ideen und dann sind wir mit dem Verlag ins Gespräch gekommen und haben überlegt, vielleicht wäre es auch ein schöner Ansatz, anekdotisch mal zu erzählen, unsere Geschichten, weil es gibt schon ganz viele tolle Geschichten von Transpersonen, ganz viele tolle Fachbücher und wir haben überlegt, wir würden uns wünschen, das anekdotisch zu erzählen. Schöne Momente. Wir kamen dann irgendwann noch auf diese Idee der 25 ersten Male, was ja quasi der Untertitel des Buches ist. Und haben dann überlegt, so, was bedeuten erste Male für uns, was haben die in der Vergangenheit bedeutet? Und haben das versucht, dann so ein bisschen niederzuschreiben. Das war so auch der Grund für das Buch. Und die Idee, die übergeordnete Idee war quasi, das Buch zu schreiben, was wir uns auch als jüngeres Ich gewünscht hätten.
Sehr schön. So liest sich das auch. Ich finde, es liest sich total persönlich und wirklich sehr, sehr zugänglich. Also wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt sofort machen.
Ja, also und auch vor allem, also nicht nur wir haben uns das gewünscht, es wäre auch ein Wunsch, dass unser Umfeld dieses Buch praktisch gelesen hat. Und es ist jetzt auch irgendwie voll krass zu sehen, dass halt das auch meine Familie, meine Eltern, Tante, Oma und so gelesen hat und wie die auch darauf reagieren. Und es war vor allem auch schön, es halt zusammen zu machen, weil halt Buchschreiben auch was ein erstes Mal für uns war und halt auch eben voll aufregend. Und wir haben sehr viel gelernt in diesem Prozess. Aber das halt zusammen zu machen, war echt richtig schön, ja.
Es geht mir bei den Monday Talks immer darum, bei dem Podcast auch schon immer bei den Veranstaltungen, einmal meine tollen RednerInnen vorzustellen, aber auf der anderen Seite auch Inspiration und auch wirklich so praktische Ratschläge, wenn man was Ähnliches machen möchte. Und darum auch die Frage, wenn ich jetzt auch ein Buch schreiben möchte, wo fängt man an? Wie war euer Schreibprozess? Also das tatsächliche tägliche Schreiben, wie sah das aus?
Also ich hätte mir jetzt im Nachhinein, ich dachte, als sie so gesagt haben, so ein Jahr, anderthalb Jahre, ich hätte noch mehr Zeit gerne gehabt, so um zum Beispiel zu schreiben, um dann das Ganze auch mal, wir haben in dem ganzen Jahr wirklich jeden Monat, jede Woche daran gearbeitet und jetzt so im Nachhinein hätte ich, glaube ich, gerne geschrieben, das dann mal ein, zwei Monate liegen lassen und dann nochmal drauf schauen, so um dann zu schauen, so okay, fühle ich das alles noch, weil mir ist dann aufgefallen, wir haben geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann war so, warte, das noch und man ist so drin, dass ich teilweise so Sachen dann im Nachhinein so, vielleicht doch nicht. Und ich glaube, mit so Pausen mehr Zeit lassen, trotzdem striktere Deadlines und mehr Leute in dem ganzen Schreibprozess draufschauen lassen. Also bei uns haben eh schon 3-4 Leute draufgeschaut, aber ich glaube, es wäre auch schön gewesen, wenn noch 1-2 Mal mehr draufgeschaut werden würde.
Also ich fand zum Beispiel auch, ich fand total spannend, da hatte uns auch der Verlag sehr dabei geholfen, den eigenen Schreibstil zu finden nochmal, weil es gibt ja auch unterschiedliche Arten, was zu schreiben. Ich hatte auch schon mal für mich so Texte geschrieben und da meinte Jalou so, da ist die Tonalität so zynisch, da ist gar nicht so dieses positive Comedy, was du sonst in dem Video hast, drin. Und dann habe ich das alles nochmal geschrieben, nochmal in einem anderen Ton, das klang wieder anders. Mit dem Verlag war es so, da ging es halt darum, wie finden wir auch eine Form, wie ist da die Tonalität auch in den Kurzgeschichten, und es war total spannend, mal das umzuschreiben. Das ist natürlich eine Mühe, aber es lohnt sich total, dann alle Kapitel geschrieben waren, irgendwie einmal zu gucken, wie soll das eigentlich klingen, so wie soll der Sound sein.
Ich fand es nämlich auch voll nice, weil ich war nie gut im Deutschunterricht in der Schule und ich wollte schon immer ein Buch schreiben, aber ich dachte so, ich kann das nicht, weil ich bin nicht gut im Deutsch, ich bin nicht gut in der Grammatik und ich tue mir da auch nicht so leicht, aber ich habe die Ideen eigentlich, und da wusste ich so, okay, Kreativität ist meine Stärke. Und da war es halt voll schön, eben mit dem Verlag, aber auch Gazelle zu haben. Und die haben mir halt voll geholfen, so, hey, das ist doch schon mal schön, versuch nochmal da ein bisschen reinzugehen. Und dann habe ich gemerkt, krass, wenn mir einfach jemand hilft, meinen Schreibstil zu finden, dann kann ich das auf einmal so, und dann macht's voll Spaß. Ist einfach nur, dass sich auch jemand die Zeit dafür nimmt, das mit dir zu machen, dankbar dafür. Und dann habe ich so gemerkt, so, oh, es geht ja doch und das macht auch voll Spaß. Ja, das war voll schön.
Kann ich mir auch total gut vorstellen, dass es dann auch mehr um die Geschichte und um die eigene Person geht, als um jemand, der einfach gut schreiben kann und dann, da ist nichts richtig dahinter. Also das merkt man sehr, es hat mir sehr gut gefallen. Dazu auch noch, danke. Würdet ihr bei einem zweiten Buch was anders machen? Außer mehr Zeit?
Ja, schon, also, keine Ahnung, ich glaube sozusagen, also ich will gar nicht sagen, dass ich irgendwas bereue. Das ist so, ich denke, ich habe viel daraus gelernt und es war alles richtig, so wie es war und das war immer mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Aber auf jeden Fall würde ich was anders machen. Also ich meine, so als Beispiel, ich glaube, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir uns mehr Zeit gelassen hätten, vorher nochmal einen Überblick zu schaffen, was das jetzt alles wird. Wir haben uns viel vom Schreibprozess leiten lassen. Das war auch schön und richtig und wichtig, weil das hätte, vorher hätten wir es auch gar nicht besser gewusst. Beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit lassen, so für das Konzeptionelle und Kreative eben.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel auch in die Fantasy-Richtung mal was zu schreiben und so. Also das wäre dann auch nochmal was ganz anderes. Aber ja, wir haben es zum besten Gewissen gemacht mit dem, was wir konnten. Und das ist halt auch ein Learning. Okay, wir haben das jetzt so gemacht, wir haben immer unser Bestes gegeben und das ist jetzt das Produkt. Und daraus haben wir jetzt gelernt und das können wir ins Nächste mitnehmen. Und darauf freuen wir uns, ja. Falls wir nochmal zusammen machen, mal sehen.
Das kann ich mir auch total gut vorstellen, vor allem, weil ihr beide ja auch so kreativ seid.
Ja, ich nehme mich da direkt raus. Also Jalou schreibt die Fantasy, ich schreibe vielleicht noch ein paar Witze oder so. Also ich sehe mich da eher so im Live-Programm als im Schreiben erstmal. Aber du hast richtig tolle kreative Fantasy-Ideen.
Wir ergänzen uns ganz gut. Ich bin so der ganz viele kreative Output, so das und das. Und Gazelle ist ein extrem guter Filter. Also sie filtert alles so und ist so, hey, das ist schön, das sind ganz tolle Ideen, aber lass mal nur bei den Sachen bleiben. So, da haben wir uns gut ergänzt, auch im Schreibprozess. Das war, und insgesamt auch für Content alles Mögliche eigentlich.
Kommen wir auch direkt zum Thema Content. Ihr seid ja beide bekannt durch Social Media. Ihr habt euch ja auch auf Social Media kennengelernt. Was hat euch jeweils dazu bewegt, mit Social Media anzufangen und was macht euch da am meisten Spaß?
Also bei mir war es tatsächlich im Lockdown. Während Corona habe ich TikTok überhaupt erstmal entdeckt, vor allem verstanden, wie die App funktioniert. Und die App hat halt auch sehr schnell verstanden, was ich gerne sehen möchte. Und das waren vor allem Menschen, die sich die Haare abschneiden, weil ich hatte seit 8 Jahren den Wunsch, egal welches Geschlecht, einfach Leute, die lange Haare hatten und zum ersten Mal in ihrem Leben sich die Haare kurz geschnitten hatten. Und ich habe das gesehen und ich war so, boah, krass. Seit ich 12 bin, möchte ich das machen, aber ich hatte einfach keinen Mut, das zu machen. Und auf einmal waren da diese ganzen Leute, die es einfach gemacht haben und ich war so, okay, ich hatte auch krass Spaß. Also es hat einfach Spaß gemacht, Videos zu machen. Ich habe das damals mit meiner Ex-Freundin gemacht, so Trends nachgemacht. Für uns war langweilig und es hat Spaß gemacht. Musik, Kreativität fand ich voll cool. Und dann habe ich das gemacht, hatte davor auch schon ein paar Videos gepostet, weil ich auch so richtig happy war, ihre Leute zu finden, weil ich war halt, also ich bin halt aus einem kleinen Dorf in Bayern und hatte nie irgendwie so eine queer Community und auf einmal hatte ich die online und das war so schön. Und dann war ich so, okay, mich haben diese ganzen Leute so krass inspiriert, mir die Haare abzuschneiden und mir so sehr geholfen. Wenn ich mir jetzt die Haare schneide, dann will ich auch ein Video machen. Einfach für mich, um es auch zu haben, wie so eine Art Tagebuch so. Und damit es auch, weil im Internet bleibt erstmal viel, sage ich mal so. Und dann bleibt das da auch. Und gleichzeitig, wenn ich einer anderen Person damit helfe, vielleicht auch den Mut zu finden, zu machen, was sie immer machen wollte, dann voll schön. Und dann habe ich das hochgeladen und dementsprechend immer weitergemacht. Aber das war so der Start für mich.
Ja, und bei mir war das eigentlich ein ähnlicher Zeitpunkt, auch während des Lockdowns, weil ich habe eigentlich schon immer gerne Theater gespielt. Schon seit der Schule, auch in der Uni, auch in Berlin, in so in Amateurschauspielgruppen. Und dann war halt Lockdown und dann fehlte so die Bühne und ich hatte voll das Bedürfnis, ich zu Schauspielern oder was zu zeigen. Und dann kam auf einmal dieser Moment, das haben wir auch, habe ich auch versucht, im Buch so ein bisschen zu beschreiben, in einem Kapitel weiter hinten, wo ich dann gesagt habe, so, ich nehme jetzt einfach mal diesen Sketch auf. Und ich dachte so, okay, boah, freue mich voll, wenn das 300 Leute sehen. Und dann war das auf einmal Millionen Menschen, die das gesehen haben. Und das war so krass. So, ich habe einmal das Handy kurz weggelegt und guck da wieder drauf und denke, das kann doch nicht sein.
Das war mit Herbert und dem Schnee, oder?
Ja, genau. Das war Herbert und Schnee, ja. Das ist so krass.
Und dann hast du auch eine ganze Serie daraus gemacht, ne, mit Herbert und ich.
Ich habe gedacht, okay, wenn ihr das mögt, ich habe ohne Ende Storys zu erzählen. Alle Storys von zu Hause. Ich habe irgendwann angefangen, auch davon Sketche zu machen, wie ich aus dem Fenster gucke und alle dann immer so und dann ins Fenster spreche und alle immer so, wie muss es wohl sein, von unten aussehen, wenn du immer aus dem Fenster rufst und so weiter. Aber vom Cutting habe ich natürlich das Fenster aufgemacht. Dann das Fenster erst wieder zugemacht und dann ging das zu Fenster gesprochen. Aber das waren so, also wenn ich daran zurückdenke, das hat richtig viel Spaß gemacht, das zu filmen. Und dann wurde es irgendwann typisch Deutsche, ist dann in einem anderen Format und jetzt gerade versuche ich ein bisschen das auch nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Also es macht total viel Spaß, sich auch da auszuprobieren und das nochmal neue Facetten zu gewinnen, ja.
Ich liebe ja auch Deutsche im Urlaub.
Das ist auch mit mein Favorite, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was an dem Tag war, aber ich habe das voll gefühlt, ja.
Total, total, weil man kennt es und ich war diese Person, glaube ich, auch schon selber. Also darum, dass ich glaube, das ist, warum es so gut funktioniert. Man kann sich darin sehen und man sieht auch sein Umfeld da.
Warum hast du mit Content angefangen?
Gute Frage. Ich habe eigentlich angefangen, um meine Veranstaltung zu promoten. Ich habe die in Köln gemacht und bin dann nach Berlin gezogen. In Köln war ich total gut vernetzt. Ich war in ganz vielen feministischen Vereinen. Ich war politisch aktiv und darum waren die Veranstaltungen von vornherein voll. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Keiner wusste, dass es das hier gibt und ich hatte auch noch keinen Ort und nichts und dachte, ich teile ganz viele Clips von den Veranstaltungen und dann wollen das alle sehen und jetzt das hat keinen interessiert. Und dann habe ich angefangen, so in die Kamera zu erzählen und das hat dann total funktioniert. Und dann hat Social Media geklappt und keiner wusste, dass ich die Veranstaltung mache. Aber jetzt geht es so langsam wieder los, aber das steckte dahinter.
Aber jetzt hat sich's zusammengefunden. So, und jetzt wissen die Leute, was für krassen Content du machst und noch on top die Veranstaltungen praktisch, was sehr gut ist.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist auch, ich freue mich jetzt auch total auf den Podcast, weil die Veranstaltungen sind ja immer noch nicht so zugänglich. Es ist dann nur in Berlin oder Köln und gibt ja auch so viele andere Zugangsbarrieren. Also es kostet jetzt Eintritt, aber es ist ja auch immer eine Frage von Sorgeverpflichtungen oder wie wohl fühlt man sich in so Räumen mit so vielen Menschen und darum hoffe ich, der Podcast ist jetzt so eine Erweiterung, dass es dann wirklich für alle Menschen zugänglich ist. Aber es soll genau dasselbe sein.
Voll, ja, und mir ist ja auch aufgefallen, es ist Montag heute.
Ja,
genau. Also, da war ich so krass.
Alles ist an einem Montag, das geht dann auch immer online an einem Montag. Und ich denke immer, Montag sind alle so motiviert für die Woche.
Ja, safe.
Ne?
Ich habe aber, was wir heute alles schon gemacht haben. Wir haben schon die ganze Wohnung geputzt, wir waren schon einkaufen, Reinigung, Apotheke. Mit Percy raus, Content aufgenommen.
Ja, da war die aber sehr aktiv.
Ja, aber deswegen bin ich auch am Montagnachmittag immer schon K.O.
So, Gazelle, ich war spazieren und habe meine neue Brille abgeholt, deswegen ist es...
Tief, ja. Ja, ich finde, montags sind auch so die Fitnessstudios und so immer voll, alle sind auf den Straßen, ne? Darum dachte ich, das ist ein guter Tag, aber ich komme wieder zu meinen Fragen. Also Social Media hat auch Schattenseiten, wie geht ihr damit um? Wie, also mit Hate zum Beispiel, mit gemeinen Kommentaren, was macht das mit euch und wie grenzt ihr euch ab?
Also als ich das erste Mal so eine richtige Hasswelle bekommen habe, das war so nicht ein ganz halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte mit TikTok. Und da ist das vor allem auf Trump-TikTok gelandet, damals halt schon, 2020 so. Und das waren halt echt richtig ekelhafte Nachrichten. Und das war für mich komplett neu, weil das ist auch eins der Videos, was zum ersten Mal für mich viral gegangen ist und dann halt in die Hassrichtung. Und ich war komplett fertig, ich habe meine Familie angerufen, habe richtig viel geweint, weil es einfach ganz schlimm war einfach nur. Und habe dann auch erstmal 4 Wochen lang nichts gepostet, weil ich nicht mehr konnte und so war. Also geht einfach gar nicht mehr und nicht mehr damit umgehen konnte. Weil das Schlimme ist ja, wenn dann einmal das Video auf so einem Algorithmus landet, sind die 9, die du postest, dann auch gleich wieder auf dem Algorithmus. Das heißt, ich habe dann wieder was gepostet und die ersten 3 Kommentare waren schon Hass und dann habe ich auch gleich wieder alles runtergenommen, weil ich einfach nicht damit umgehen konnte. Dann hatte ich meine Phase, dass ich dachte, ich lasse das alles an mir abprallen, ich schaffe das schon und so weiter so und ich muss damit klarkommen. Aber da habe ich jetzt realisiert, dass dadurch, dass ich das alles an mir abprallen habe lassen und versucht habe, so gar keine Gefühle dazu zu haben, ich auch teilweise gar nicht mehr die schönen Gefühle zulassen konnte. Und das war halt voll krass, weil dann war so, das Negative war zwar nicht mehr so krass da, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es mich belastet hat, wollte aber auch nicht darüber reden, weil ich war so, nee, ich kann damit klarkommen und es ist so viel jetzt schon, das wird einfach normal. Und dann habe ich das Schöne aber auch nicht mehr gesehen. Und jetzt bin ich so, wenn ich Hasse erhalte, dass ich auch ausspreche, ey, das frustriert mich, dass wir miteinander sprechen, dass ich versuche, mit Friends drüber zu sprechen, dass ich so bin, so, ey, das ist einfach gerade alles viel zu viel, ich kann nicht mehr. Und dann mir Safer Spaces hole, das Handy auch weglege, gegebenenfalls irgendwie, ich habe bei dir schon mal Kommentare gelöscht oder so, oder halt auch einer anderen Person in die Hand zu geben und jetzt auch aktiv nach Hilfe zu fragen. Letztens hatten wir dann auch so eine Situation, was echt Uncooles mit Hass passiert ist und wo ich dann aktiv Leute angeschrieben habe, dich ja zum Beispiel auch, und das war für mich so richtig krass, weil ich das davor noch nie gemacht habe, so Leute aktiv nach Hilfe zu fragen in solchen Situationen und dann halt nur süße Reaktionen bekommen habe, und das war voll schön, und ich dachte mir auch so, egal von den Leuten, die mich anschreiben würde, ich würde auch sofort helfen, wenn ich irgendwie könnte. Und ja, da, also da lerne ich voll mit umzugehen, aber ja.
Das war auch total die Ehre. Ich finde, man muss sich so überwinden, nach Hilfe zu fragen, aber ich habe mich gefreut. Ich dachte auch, wie schön, dass du mir vertraust, und also ich fand das eine schöne Sache.
Schön.
Ja, keine Ahnung, ich will vielleicht nur noch ergänzen, dass, also ich, manchmal habe ich so den Impuls, dann liest man so Kommentare und dann weiß ich, das ist Quatsch, und dann will ich darüber ein Video machen. Und dann merke ich so, ich könnte wahrscheinlich auch ganze Kanäle damit füllen, hassbezogen Content zu produzieren und dann mich zu rechtfertigen und so weiter. Dann muss ich mir immer einmal durcharbeiten und denke so, Gazelle, 1, 2, 3, da brauchst du jetzt keine Energie verwenden, mach lieber noch vielleicht ein Aufklärungsvideo oder ein bisschen aufklärerischeres Video, das positiver besetzt ist, so, weil ich möchte ihnen ja auch nicht irgendwie so die Energie geben. Und dann gibt es manchmal so Tage, ich habe gestern genau was gepostet, wo ich quasi nochmal bestimmte Hasskommentare aufgenommen habe, weil ich so gedacht habe, okay, ich glaube, jetzt ist vielleicht nochmal ein Moment, wo ich die nochmal kumuliert, zusammengefasst darstellen kann, um zu zeigen, so, diese Kommentare kommen, ich will euch nur daran erinnern, das ist alles Quatsch. Alles Quatsch. So, das, natürlich ist es nicht so, als würde mich das nicht treffen, aber niemand wird mir meine Identität online absprechen können durch so einen komischen Hasskommentar, sondern ich bleibe trotzdem ich. Und das ist mir dann auch manchmal wichtig, trotzdem das mal in Content zu formen.
Ja, finde ich auch ganz toll, dass ihr dem auch nicht zu viel Raum gibt, weil Hass nimmt dann einfach Überhand. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, auch wenn man sich so die Wahlergebnisse anguckt, der Großteil der Gesellschaft ist nun mal sehr rechtskonservativ eingestellt. Und darum denke ich mir immer, wenn ich Content machen würde, der allen Menschen gefallen würde, dann wäre der nicht richtig.
Leute blockieren. So, das ist auch, weil die Leute nehmen sich...
Fall.
Die Leute nehmen sich ja dann auch immer raus, so, ja, du stellst dich ins Internet, deswegen darf ich hier eine diskriminierende Meinung drunter posten. Und ich so, da dachte ich am Anfang auch so, ja, das stimmt, weil ich positioniere mich ja im Internet. Dann bin ich mittlerweile so, nein, das ist mein privates Profil. Wenn du queerfeindliche Sachen kommentierst bei mir, dann blockiere ich dich einfach und dann setze ich mich nicht da weiter mit auseinander, wenn es keinen Sinn ergibt. Das ist voll okay.
Finde ich auch richtig. Ich blockiere auch, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Mir hat heute auch wieder jemand geschrieben, warum ich keine so viele Kommentare lösche und ich würde zur Hassrede anstiften. Da muss ich auch über Kritik reden. Ich habe auch sofort geblockt.
Sehr gut.
Die Leute können auch Diskriminierung von Meinung, von Kritik nicht unterscheiden. Ja. Wenn du eine Meinung hast, so kannst du die auch woanders, dann sprich die zu Hause an. Aber wenn die Meinung ist ekelhaft, dann lösche ich die.
Ja.
Die hat da nichts verloren.
Ja, und die können ja eigenen Content machen, wenn sie wollen. Also da gibt es auch wirklich Algorithmen für, das kommt schon irgendwo an, mach es gerne, wenn du willst.
Das ist ja schon auf die App geschafft. So, mach doch jetzt Selfie-Kamera, dann mach doch da deine Meinung in die Videos.
Am liebsten sind dann auch die Leute, die sowas kommentieren wie, warum wird mir sowas angezeigt? Das ist ja fürchterlich. Und ich denke mir so, warum nimmst du dir die Zeit, dieses Kommentar zu verpassen und blockierst mich nicht einfach, wenn du mich nicht sehen möchtest, so irgendwie.
Ich habe auch mal eine Person gesehen bei Instagram. Das war ein Mann, der hat unter bestimmt 10 Videos von mir drunter kommentiert. Warum wird mir das angezeigt? Algorithmus, bitte nicht mehr zeigen. So funktioniert der Algorithmus einfach nicht. Den Leuten ist dann auch nicht mehr zu helfen. So, aber Jalou, du berichtest in dem Buch auch, dass Social Media der erste Ort war, an dem du mit dem Thema Nicht-Binär-Sein in Berührung gekommen bist. Was hat das mit dir gemacht?
Boah, das war krass. Ich hatte als erstmal richtig heftige internalisierte Transfeindlichkeit. Also, dass ich gemerkt habe, krass, wir werden einfach alle sozialisiert in der transfeindlichen Welt und tragen das in uns, weil als ich zum ersten Mal eine nicht-binäre Person online gesehen habe, war ich so, und die hat gesagt, ich bin nicht binär, war auf Englisch wahrscheinlich, war ich so, was ist das denn schon wieder so? Und habe so richtig mir selbst diese Sprüche in meinem Kopf gehabt, boah, warum brauchen die schon wieder einen Begriff für alles? So ist doch voll unnötig einfach nur, was soll das denn jetzt schon wieder sein? Aber ich habe nicht kommentiert, sondern habe erstmal gegoogelt, was bedeutet nicht binär.
Verrückt herangehensweise.
Habe ich einfach ein Gefühl gehabt, vielleicht machst du es mal so. Und dann habe ich das durchgelesen, was halt, wie sich nicht binäre Menschen fühlen. Und ich war so, oh, das ist ja wie ich. Und das war so ein heftiges Moment. Also einerseits hat mir das voll Angst gemacht, weil ich war so, krass, ich bin eben doch nicht so wie die anderen. Ich bin eben wirklich keine Frau. Ich habe mir das nicht eingeredet, so wie ich mich fühle, fühlen sich auch viele andere Menschen. Und das war aber andererseits dementsprechend auch eine heftige Erleichterung, weil ich halt so gemerkt habe, boah, ich bin nicht die einzige Person auf der ganzen Welt, die sich so fühlt und was ist falsch mit mir. Selbst wenn ich die einzige Person wäre, weiß ich jetzt, dass trotzdem nichts falsch mit mir wäre. So. Und da dann zu merken, krass, es gibt einfach andere Menschen und es gibt Wege für mich, glücklich zu sein, wie ich bin und ich darf so sein und es gibt Leute, die das auch akzeptieren und mich genauso lieben würden, das war richtig krass, ja. Aber es hat dann trotzdem noch mal ein paar Wochen gedauert, das alles sacken zu lassen und drüber nachzudenken, aber ja, es war so, da war das auf einmal so geöffnet, was ich jahrelang versteckt hatte und dann konnte ich es auch nicht mehr zumachen und wollte auch nicht mehr, ja.
Ich finde, das ist wirklich das Besondere an Social Media, dass man ganz neue Perspektiven kennenlernt, so viele Leute, die man sonst auch nicht kennenlernen würde. Wir haben uns ja auch über Social Media kennengelernt. Das ist schon eine besondere Welt.
Und vor allem, dass eben auch Betroffene von ihren eigenen Lebensrealitäten erzählen können und nicht immer nur über halt Transpersonen von Cis-Personen eben zum Beispiel erzählt wird, sondern dass da halt viele verschiedene Transpersonen einfach ihre Lebensrealität erzählen selbst. Und das war halt auch richtig krass und richtig neu. Es gibt ja auch immer noch viel zu wenig in der Medienlandschaft.
Zu wenig, finde ich auch. Aber ich habe dich im Kölner Treff ja letztens gesehen. Das war so aufregend. Wie war das für dich?
Was? Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe früher, vor allen Dingen im Studium, habe ich das immer geschaut, ne? Immer Freitagabends. Dann siehst du das und denkst, boah, das sind die krassen Stars. Da sind die Leute aus dem Fernsehen, die alle kennen. Das sind so Namen, da ist bestimmt 60 bis zu 90 bis 100%, dass die Leute das alle kennen. Und dann dachte ich so, haben wir drüber gesprochen, so wenn wir jetzt das Buch machen und so, boah, wo möchten wir Interviews führen? Ich habe gesagt, Kölner Treffe, das Allerkrasseste. Und dann sagen die, ja, Gazell kann kommen. Ich dachte, was? Was? Ich brauche neue Ziele. Als nächstes Helene Fischer Show oder so, weil... Also, keine Ahnung, wo geht's jetzt noch hin? Ich war im Kölner Treff und das war so eine tolle Atmosphäre. Die waren alle so, so sweet. Es war so eine schöne Runde. Also, richtig toll.
Zum Thema, wo soll's noch hingehen? Enisa Amani? Wie geht man damit um? Kann man das Leben noch weiterleben, wenn man Enisa Amani und ja auch im Vorprogramm?
Nein, damit kann man nicht umgehen. Du, ich saß auf der Toilette und dann sehe ich gerade eine DM von Enisa Amani. Hast du Lust, ein Opening zu machen? Denkst du, was? Ich erstmal Screenshot gemacht, an Jalou geschickt. Der war im Wohnzimmer. Ich dann zu Jalou rüber. Ich sag, Jalou, hast du schon gesehen? Jalou so, nee, ich dachte, du hast mir nur wieder so ein Selfie vom Klo geschickt und so weiter. Ich sag so, nee, Enisa Amani lädt mich ein. Und Jalou so, ja, und machst du das? Und ich dachte so, ich weiß nicht, ich kann das nicht, ich hab das noch nicht gemacht. Und so, und Jalou so, natürlich machst du das, du lässt sie doch nicht
natürlich
on red jetzt. Und dann habe ich geschrieben, ja, ich mach das. Und ich hatte tatsächlich auch eh an der Stand-Up-Geschichte schon gearbeitet. Das war auch lange in meinem Kopf schon. Hatte sich das geformt und das war halt eigentlich der perfekte Moment, so mit einer echten Deadline. So bis dahin musste es stehen und dann war ich ja nochmal üben in Clubs in Berlin und auf einmal stehst du da auf der Bühne bei Enisa Amani. Das war total der Wahnsinn.
Das glaube ich. Ich wollte auch fragen, wie du dich vorbereitet hast, aber du hast dann schon mal ein bisschen geprobt, also in Clubs in Berlin und bist da durch dasselbe Programm oder wie läuft das dann ab? Schreibt man das dann vor, testet man das aus? Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Also die Erfahrenen, also ich bin ja auch noch jetzt, ich bin noch ganz grün in der Nummer, was das angeht, ne? Aber die erfahrenen Comedians, die haben Sets, die spontan kürzen können. Ne? Die können sagen so, ich probiere mal das und dann baue ich das dazwischen ein und dann erzähle ich die Story. Und ich hatte erstmal natürlich mir die Mühe gemacht, auch mit Sonny Winkler und Jule Kleinschmidt, befreundete Autorin und Produzentin und auch vor allen Dingen mit Jalou, daran zu arbeiten über Wochen, also wirklich. Jalou hat es auch nochmal mehr komplett renoviert, nachdem wir schon was vorbereitet hatten, weil sich das da nicht richtig angefühlt hat. Oh, und dann hattest du irgendwie 10 Minuten und dann brauchte ich aber 7. Dann musst du nochmal kürzen. Und dann bin ich nochmal in die Clubs gegangen und hatte auch Versionen davon geübt, weil ich halt wissen wollte, also Tempo, ich rede auch tendenziell schnell, wann darf das atmen, wann lachen die Leute, lachen die überhaupt darüber? Ich kann ja nicht dann zu Enisa gehen und dann lacht niemand und so. Und dann war ich tatsächlich in verschiedenen Clubs in Berlin vorher, habe das in Teilen in Versionen ausgetestet und dann stehst du da und alles ist dunkel und da sind so 20 Leute im Raum und dann kriegst du das Mikro in der Hand und auf einmal lachen die. Ich dachte so, boah, ist ja ein krasses Gefühl, voll sehr schön, richtig gut. Wie gesagt, einfach nur eine große Ehre dann, das Ganze nochmal an einem Setting von Enisa Amanis Tour auch zu erzählen, weil Enisa Amani nicht einfach nur Comedian ist, sie hat auch eine krasse politische Strahlkraft für das, wofür sie sich einsetzt. Das heißt, es war auch wertetechnisch einfach ein ganz, ganz tolles Match und ich war ja total beflügelt davon, auch da dabei sein zu dürfen, wirklich.
Wollte ich gerade sagen, eine große Ehre, aber auch wirklich sehr verdient. Es hat perfekt gepasst.
Ja, danke schön.
Und also Gazelle war richtig krass. Die anderen Opener waren auch gut. Also es war insgesamt, es war so ein schöner Abend, deswegen auch an die Leute, die noch irgendwie schaffen, Enisa Amani Tickets für diese Tour zu bekommen. Das war die beste Show, die ich je gesehen habe. Einfach Comedy mit so vielen gesellschaftlichen, politischen Themen kombiniert, dass du gefühlt über alles, über sehr viele Sachen gesprochen hast, die gerade in der Welt passieren, die so traurig sind, ja auch größtenteils leider, und gleichzeitig trotzdem noch lachen konntest. Und das war so, also größten Respekt einfach. Das war richtig, richtig heftig.
Den Morgen danach habe ich eine Stunde geheult, weil ich das nicht mehr, ich musste das immer verarbeiten. So, ich war gar nicht traurig über irgendwas, aber ich war einfach nur, das war so überwältigend, wirklich.
Ich kann das so gut verstehen. Enisa Amani hat einmal ein Herz unter einem Video von mir kommentiert, damit ich tagelang nicht mehr spreche.
Oder? So toll.
Also ich bin sehr beeindruckt, dass du das überhaupt nervlich auf die Bühne geschafft hast. Aber da auch nochmal ein großes Lob, weil der Großteil der Comedy-Szene in Deutschland, aber auch international, ist super rassistisch, queerfeindlich, sexistisch, behindertenfeindlich. Und bei dir nichts davon. Und trotzdem einfach auch mit einer Leichtigkeit und so witzig. Wie machst du das?
Das ist auch bewusst so und das ist auch, also da habe ich natürlich dann irgendwann auch ein Gefühl für, aber das funktioniert auch nur, weil ich mich bewusst dafür entscheide und das bewusst auch so machen möchte. Also auch in meinen typisch deutschen Videos. Natürlich hat man den Eindruck, ich mache mich lustig über Deutsche, aber eigentlich sind es Eigenarten, die universeller sind. Vor allen Dingen geht es mir darum, natürlich keine Gruppen irgendwie damit irgendwie angreifen zu wollen oder dass sie sich verletzt fühlen. Ich möchte, dass sich niemand durch die Comedy verletzt fühlt und das kann funktionieren. Und das will ich auch in den Comedy-Live-Sets auch so weiter vorführen. Und man kann auch kritisch sein und trotzdem nicht verletzen. Und auch hier an der Stelle, also Jalou ist natürlich Supervisor an der Stelle und guckt dann immer nochmal drauf, skriptet auch sehr viel mit. Und dann ist es auch gut, irgendwie das in einer gemeinsamen Abstimmung zu gucken, so, ey, wie hört sich das für dich an? Meinst du, das passt so? Wie funktioniert das? Weil ich finde es auch nicht okay. Und ich finde, bestimmte Witze sollten nicht von manchen Menschen gemacht werden, außer die haben das richtig, richtig gut eingebettet und haben zum Beispiel ein klares Standing dazu gezeigt. Und ich weiß genau, was ich jetzt sagen will.
Das stimmt. weil nicht betroffene Menschen sollten halt nicht auf Kosten von betroffenen Menschen Witze machen. Bei Enisa Amani zum Beispiel, es war so krass, weil sie hat sich wirklich so einen ganzen Teil ihrer Show, ging dann auch um trans- und nicht-binäre Personen und sie hat sich richtig für die eingesetzt. Und das war voll schön zu merken, so boah, krass, eine nicht betroffene Person setzt sich gerade richtig für mein Thema an, macht Jokes währenddessen auch noch, aber die sind witzig und die sind für mich und nicht auf Kosten von mir, sondern so, die macht sich dann eher praktisch lustig über die Leute, die mich beleidigen, so praktisch, so, also was soll das von euch, dass ihr das macht, so mäßig. Und hat dann irgendwie so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde später, sie hat über Religionen gesprochen und Glauben und dass sie einfach alle Religionen total gerne mag und war dann irgendwie so, ja, teilweise war ich dann so, ich wusste nicht, ob ich gar nicht gläubig bin oder ob ich vielleicht nicht binär gläubig bin, so irgendwie sowas in die Richtung, ich weiß gar nicht mehr. Aber das war halt so, dadurch, dass du so ein Standing davor schon gezeigt hast, wie du dich positionierst und das ja jetzt auch kein, also es ist ja ein sehr wohlwollend gemeinter Joke, dann ist das natürlich voll okay. Und ich glaube, das verstehen sehr viele Comedians immer noch nicht. Also es war auch sehr erschreckend. Ich war bei einem Probeabend von Gazelle dabei. Gazelle war eine von 6 Personen, die aufgetreten ist. Und bei 4 der 5 anderen wurden rassistische Jokes gemacht, Pronomen-Jokes. Jede Person hat einen Pronomen-Joke gemacht, wo ich mir auch so war, so, oh, das ist irgendwie so.
2010 hat angerufen.
Aber es war halt auch
nicht mal lustig. Wir haben den Witz schon gehört.
Ja, und wo ich auch so war, so, wie kann das nicht unterbrochen werden? Also das fand ich halt auch voll schlimm. Und dass die Leute lachen, dann habe ich aber auch so gemerkt, ist vielleicht auch so ein, ich lache mal mit, weil die anderen lachen und ich höre nicht auf zu lachen. Aber es war so, das ist einfach so, erzähl doch was von dir heraus. Mach dich über dich lustig, sprich über dich oder halt tritt nicht nach unten, sondern nach oben so. Also es gibt genug Sachen, über die wir uns lustig machen können. Jetzt habe ich deinen.
Ja, cool.
Ich finde das darum auch so schön, je mehr man diese Art von Comedy sieht, desto mehr, glaube ich, wird sich das auch durchsetzen, weil die meisten kennen es gar nicht anders. Das muss man ja ehrlich sagen, gerade im Fernsehen. Man denkt, Comedy muss rassistisch sein und frauenfeindlich sein, weil man hat es noch nie anders gesehen. Darum sehr toll, dass du es anders machst. Und Nisa Armani, wir lieben dich. Aber Jalou, kommen wir nochmal zu dir. Du machst im Content ja auch vor allem Musik. Beides sind kreative Sachen. Was kannst du besser durch die Musik ausdrücken und was besser durch Content?
Oh, ich habe das Gefühl, dass ich in Content teilweise schon sehr mehr in Bezug auf reflektierend über Sachen sprechen kann, weil einfach, ja, es ist ja so in die Kamera direkt sprechen. Und ich habe auch Schwierigkeiten tatsächlich über Emotionen. Vielleicht ist das auch mit dem Autismus. Es fällt mir schon schwierig, so diese Emotionen, ich bin jetzt verletzt, sauer und so weiter, genauso auszudrücken und einzuordnen für mich. Also ich kann sehr gut sagen, wie ich mich fühle, logisch, warum und was auch immer, aber das genau zu sagen, deswegen eher hier die reflektierenden Inhalte. Und in der Musik habe ich das Gefühl, durch halt zum Beispiel dann die Beats, die Melodien und so viel besser diese Emotionen verarbeiten zu können. Und das versuche ich auch. Und jetzt deswegen habe ich auch so voll das Bedürfnis danach, da jetzt mehr Zeit drauf zu legen und mehr zu machen, weil ich richtig merke, wie das einen ganz anderen Teil auch in mir heilt und voll Spaß macht, das zu machen. Ja,
ja, richtig schön. Du machst ja auch Musik auf Deutsch und auf Englisch. Ich finde, manche Songs sind tanzbar, manche regen zum Nachdenken an, manche beides. Du erreichst auch ein breites Publikum. Ich habe es schon mal geschrieben, aber ich habe meiner Mama auch und sie hat sich auch direkt abgespeichert. Und darum wollte ich fragen, wen möchtest du mit deiner Musik, abgesehen von meiner Mama und mir, erreichen und wo geht's als nächstes hin?
Das ist so cute. Danke erstmal und liebe Grüße an deine Mama. Also auf jeden Fall deine Mama, deine Mama, dich, Gazelle. Tatsächlich fand ich es richtig nice. Deine Oma, ich habe nämlich auch den einen Song, Kein Vielleicht, der schon auch sehr dancey ist und da war meine Oma, das ist mein Lieblingslied von dir und die ist 82 so irgendwie, da kann man so richtig tanzen so und ich war so, oh, wie cute. Andererseits kamen halt auch jüngere, nicht-binäre, queere Leute zu mir und kamen, waren dann auch so, ey, zum Beispiel Zimi habe ich halt voll, der war voll wichtig für mich, auch in meinem Coming-out-Prozess jetzt, was halt für mich voll krass ist, weil ich weiß so, ich habe mit Musik gerade mit Veröffentlichen erst angefangen. Ich habe zwar mein ganzes Leben schon Musik gemacht, aber halt jetzt mit dem Veröffentlichen und auch hier musste ich mich selbst so dran gewöhnen, hey, du machst zwar Content schon vor lange, aber Musik veröffentlichen, da fängst du halt eigentlich nochmal von vorne an so und das ist halt auch voll das und wie viel ich da auch noch lerne und voll dankbar finde, wie viel ich lernen darf. Aber ich würde auch sagen, halt viele Emotionen gerade in dieser Transition darin zu verarbeiten. Ich freue mich natürlich über alle, die dazu tanzen, gar keine Frage. Aber wenn ich natürlich Menschen erreiche, die ähnliche Prozesse durchleben wie ich, dann ist das natürlich das Allerschönste. Und ja, auch hier so ein Coming-out wie jetzt zum Beispiel Zimi. Klar würde man vielleicht erstmal denken, eine jüngere Zielgruppe, aber auch hier Menschen jedes Alters können ja noch ihr Coming-out haben und deswegen eher basierend darauf wahrscheinlich, ja.
Sehr, sehr schön. Kommen wir nochmal zum Thema Content zurück und zum großen Aspekt. Ihr habt euch kennengelernt auf Social Media. Und ich stelle mir das sehr romantisch vor. Findet einen Menschen ganz toll auf Social Media, slidet in die DMs und dann zack, hat man ein gemeinsames Buch veröffentlicht. Was ist so dazwischen passiert?
Möchtest du mal erzählen?
So ganz viel, ganz, ganz viel. Also erstmal, ich glaube, also mit der wichtigste Aspekt ist, glaube ich, dass wir ein Jahr vorher, bevor wir angefangen haben zu daten, befreundet waren. Noch davor.
Okay, stimmt, das erzähle dann eher ich, weil ich bin halt auch nach Berlin gezogen, nach präventiv für meinen Master und habe mich dann selbstständig gemacht und war dann auch so, okay, aber wo lerne ich denn jetzt Leute kennen? Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss jetzt, ich bin eigentlich voll introvertiert, aber ich schreibe jetzt einfach mal Leute an, die ich cool finde. Und dadurch habe ich zum Beispiel auch Vika kennengelernt und jetzt, dann war ich auch bei Gazelle, ich habe die Videos gesehen und ich war so, boah, das ist so lustig einfach, nur ich würde so gerne mit ihr abhängen und mal kennenlernen und dann auch noch eine andere Transperson, voll schön, auch mal darüber zu sprechen. Und dann habe ich halt geschrieben und war so, ey, hast vielleicht mal Lust, dich irgendwie zu treffen, so, ich finde deine Videos voll witzig. Und ja, dann haben wir uns nicht so oft gesehen tatsächlich erstmal, weil Gazelle so ihre Netflix-Abende und ihre sehr viel Zeit auf sich gelegt hat. Aber das fand ich halt voll cool. Es war auch immer sehr ehrlich, hey, ich habe keine Kapazitäten mehr, ich muss mich erst kümmern. Aber wir haben uns immer in Freundschafts-, also in so einer Gruppe von Friends dann getroffen und das war halt voll schön. Und da kannst du dann wahrscheinlich ja wieder, genau, da haben wir halt, waren wir ein Jahr befreundet so ungefähr.
Ja, genau, da waren wir, genau, und das ist, war auch so die Phase, wo ich gar nicht offen war, überhaupt noch weitere Freundinnenschaften zu schließen, weil einfach da keine, ich habe so viel mit mir selber zu tun gehabt, auch in Bezug auf die Transition zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es den Frühling wo es mir dann viel, viel besser ging und wo ich dann angefangen hatte, die Hormone zu nehmen und mich viel besser auch mit mir oder viel wohler mit mir selbst gefühlt habe. Dann haben wir angefangen zu daten und nach 3 Monaten sind wir zusammengezogen. Ich hab neulich überlegt, boah, wenn jetzt August ist, ob wir dann schon 1 Jahr zusammen wohnen, aber da wohnen wir schon 2 Jahre zusammen. Und im Mai haben wir überhaupt erst 2.
Ja.
Und wir sind dann, und es ist halt total toll gewesen. Es war auch sehr aufregend und zum Teil sehr herausfordernd, aber wenn ich darauf zurückblicke, auf die Zeit, die wir zusammen schon verbringen konnten, wir durften dann auf CSDs ja auch zusammen sein. Wir durften die zusammen als Pärchen feiern. Wir können auf Events zusammengehen, ist schon echt. Und auch, keine Ahnung, wir haben gerade über Musik und Comedy gesprochen. Also ich stehe da bei Enisa Amani auf der Bühne, um das nochmal aufzubringen. Und es ist voll schön. Ich habe gar keinen Stolz darin zu sagen, ich habe alles selber gemacht, sondern es ist total toll, dass da 3 Leute mitgeschrieben haben und dass Jalou im Publikum sitzt. Und ich weiß, das sind auch Jalous Jokes und wir konnten das zusammen machen. So, Jalou hat jetzt irgendwie gerade keine Ambition, Stand-up zu machen, aber wir können das gemeinsam so durchleben. Und ich finde das halt total schön. Also ich habe gar keinen Bock, eine Single aufzunehmen. So immer dieses ständig ins Mikro singen und dann das Lernen und das zu konzipieren, so gar keine Lust. Aber mit Jalou mal im Studio zu sein und mal eine Zeile reinzuschmeißen, die es dann in den Song schafft oder so. Also es ist einfach total schön, dass wir auch irgendwie die Interessen der anderen Person miterleben dürfen und uns da auch irgendwie unsere Horizonte erweitern können. Also weil wir sind halt...
Ich dachte, du bist fertig, das haben wir öfters.
Ich hab das Mikrofon jetzt. Ich hab jetzt gerade das Mikrofon. Aber ich war auch fertig. Also das ist einfach voll schön. Und wenn ich dann überlege, dass Jalou so viele Songs rausgebracht hat, so dass wie sich das für uns beruflich jeweils entwickelt hat, wie sich unsere Beziehung entwickelt hat im Laufe der Zeit, wie wir zusammen gewachsen sind und so weiter. Die Familien haben zusammen Weihnachten gefeiert und solche Sachen. Das ist richtig krass.
Wolltet ihr tatsächlich einfach auch ein Kompliment machen, so in Bezug auf Musik, weil wenn ich dann im Studio bin und Gazelle kommt dann mal vorbei, dann ist sie so, oh, das ist doch die Referenz, das ist wie ein Song aus dem und dem. Und sie hat so gefühlt alle Songs in ihrem Kopf und kennt die ganzen Referenzen. Und ich bin so, und du gibst echt krasses Input in Bezug auf Musik. Also da bist du auch sehr gut. Also es ist auch schön, weil, wie sie auch gesagt hat, wir uns da ergänzen. Und auch mit zu der Kennenlern-Story, die haben wir dann eben auch im Buch nochmal, wie ich dich gefragt habe, dann zum Beispiel, ob du Freundin sein willst.
Aber man muss sich auch kurz vorstellen. Du musst dir auch vorstellen. Erstmal gut, dass wir beide über die gleichen Sachen lachen. Dass Jalou mich witzig findet, dass Jalou Jokes über sich überlegt, die ich witzig finde. Überleg mal, Jalou würde mir die ganze Zeit Jokes pitchen und ich bin so, mach ich mal was anderes. Aber auch andersrum, dann spielt mir Jalou deren Songs vor und könnt's ja auch, weißt du, das könnt ihr auch. Ich könnte es ja auch nicht mögen. Überleg mal, du sitzt da als Freundin und hörst es und denkst so, ganz, ganz prima. Schön. Ich war so nervös, ich hatte so Angst und dann höre ich das und denke, oh mein Gott, zum Glück ist es irgendwie so ein Europop-Song. Zum Glück hat das einen geilen Beat, ich liebe die Texte. Boah, bin ich froh, weil das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also wir haben da auch ähnliche Geschmäcker und das ist halt auch von Vorteil, sag ich mal. Schon schön. Zum Glück, ja.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, da könnte man dran zerbrechen. Es gab auch auf Instagram die Möglichkeit, euch Fragen zu stellen. Und da wurde gefragt, was war euer Favorite Couple Moment und wie sehen eure Zukunftspläne aus?
Also ich glaube, für mich war ja sowas Wichtiges in der Beziehung, dass meine Beziehungsperson Tiere mag und liebt sozusagen. Und Gazelle hatte ja am Anfang so heftig krasse, sie hat ja sogar gesagt, sie mag keine Tiere. Und ich war dann irgendwann so, magst du sie wirklich nicht oder hast du Angst? Weil das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Und dann hast du gesagt, okay, ich habe einfach Angst. Und als wir dann, also es hat ja auch alles Step by Step, aber dann dieser Moment, als wir zusammen waren und du zum ersten Mal einen Hund gestreichelt hast, ein Leckerli gegeben hast, wir miteinander mit einem Hund spazieren waren, jetzt Percy adoptiert haben sozusagen. Das sind also das, ich glaube, dieser Prozess und diese Momente, wo ich sehe, dass wir zusammenkommen und so, also Tiere sind für mich einfach so wichtig und jetzt so diese Liebe so teilen können, das ist schon so für mich so sehr wichtig in unserer Beziehung und wunderschöne Momente.
Weiß auch nicht wieso. Das erstmal, es gibt viele schöne Momente und also vor allen Dingen auch privat natürlich, die wir erlebt haben, wie gesagt, durch das Weihnachten mit der Familie. Aber ich musste jetzt gerade voll dran denken, unser erstes Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Weil ich dachte so, wie schön ist das, wenn du da, weil der rote Teppich kann manchmal ganz schön furchteinflößend sein, ne? Weil, also, da sind ja auch manchmal so Leute, zu denen du auch aufschaust und so und du denkst so, wie, ich darf jetzt ja auch herlaufen und dann da gemeinsam mit der Beziehungsperson zu sein, dann so, ja, wir sind zusammen. Das war schon auch ein toller Moment, das werde ich nicht vergessen. Und in der Zukunft, tatsächlich, wir haben immer gesagt, dass wir selber unsere Prioritäten sein möchten, auch in der Beziehung. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem aufeinander kleben, 24/7 auch in der Regel. Genau, du kannst ja gleich nochmal für dich sprechen, aber ich werde auf jeden Fall weitermachen mit der Stand-up-Geschichte. Ich arbeite jetzt auch an verschiedenen Dingen, damit ich die auch irgendwann spontan zusammenkürzen kann. Ich werde nächsten Monat nochmal ein paar Bühnen besuchen in Berlin. Da freue ich mich drauf, vielleicht ein bisschen neue Sachen mal vorstellen und mir dann ein bisschen Zeit lassen, um dann irgendwann vielleicht ein Programm zu haben, das vielleicht sogar eine ganze Stunde füllen kann. Mal gucken.
Darauf freue ich mich sehr. Da musst du unbedingt Bescheid sagen, wo das ist.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, und ansonsten, ich glaube auch bei mir dasselbe mit der Musik und auch weiter Projekte zusammen. Ich glaube, die Buchtour nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und wir merken aber auch so, es geht weiter, auch das Leben hier. Wir haben halt so größere, übergeordnetere Ziele, würde ich jetzt mal sagen. Aber ansonsten sind wir auch sehr flexibel und schauen auch mal, wo es hingeht. Ich meine, wir überlegen auch ganz ernsthaft mal weiter weggedacht, was ist auch mit Auswandern, Umziehen und so weiter, je nachdem, wie sich auch die Lagen überall entwickeln. Aber sonst sind wir erstmal sehr froh, hier in Berlin so anzukommen und hier sehr viele tolle Menschen zu kennen. Und das tut sehr gut, ja.
Ja, sehr schön. Ich muss nochmal nachfragen, wie ist das Leben mit Percy?
Also, es ist offiziell, nachdem ich ja über Jahre lang Angst hatte, ist Percy jetzt auch mein Hintergrund auf dem Handy.
Ja, Alpi bei mir auch.
Ja. Ich kann das verstehen, es ist jetzt soweit. Ich habe ihn ganz, ganz doll vermisst. Niemand darf mir so doll den Arm beißen wie Percy. Da macht das ja auch nicht böse, nur zum Spielen. Und ich liebe ihn sehr. Und heute haben wir zum Beispiel, ihr wart schon unterwegs und dann hat er mit uns zusammen gefrühstückt. Der sitzt immer auf dem Stuhl daneben.
Eigenen Stuhl so neben uns.
Dann sitzt er immer da und hätte natürlich gern was vorm Tisch, das geht natürlich nicht, aber er sitzt dann immer da, eigentlich fallen ihm die Augen zu, aber will unbedingt noch einen Snack abgreifen. Das ist schon süß.
Dann schläft er irgendwann ein. Ja, also ich hatte ja tatsächlich mein ganzes Leben lang Hunde und ich wusste, das ist krass viel Arbeit und das sind auch Kosten und was weiß ich, einfach nur Kapazitäten. Trotzdem ist halt auch ein eigener Hund nochmal was ganz anderes wie ein Familienhund, weil ich wäre dann auch so, ja, natürlich kann ich ja jetzt nicht sagen, Mama kümmert sich um den Hund, ich gehe jetzt mal in die Schule oder bin Stunden weg oder auch mal Woche, zwei Wochen, weil ich im Urlaub bin oder so weiter. Und das war krass anstrengend am Anfang und auch echt eine Umstellung. Und auch jetzt mit dem Hundetraining und so weiter, so wo ich so war, so boah, das ist, glaube ich, auch richtig wichtig, dass Menschen darüber auch noch viel mehr sprechen, weil sich, glaube ich, sehr viele Menschen einfach sehr schnell einen Hund holen und weil ja auch immer die ganzen schönen Sachen ja auch zum Glück auf Instagram gezeigt werden oder auf Social Media, oh, wie schön mit dem Hund und diese ganzen Momente sind auch wunderschön und gleichzeitig halt auch anstrengend. Aber sie lohnen sich natürlich und wir haben aber auch von Anfang an gesagt, wir würden das niemals machen mit einem Hund, wenn wir nicht zum Beispiel, wir machen jetzt auch Co-Parenting mit einer guten Freundin von uns, also immer wenn wir weg sind, kann Percy dahin, hat da auch denselben Korb wie bei uns zu Hause, alles doppelt und dreifach so ungefähr. Aber wir waren auch so, wenn wir das alles nicht haben, dann geht's einfach nicht. Und jetzt haben wir das und das pendelt sich ein. Ich bin einfach sehr froh, dass wir ihn haben und ich hoffe, dass Percy und Alfie sich kennenlernen und sich verstehen werden.
Hoffe ich auch sehr. Ich fand das aber auch so toll, dass ihr das auf Instagram auch gezeigt habt. Was sind auch die Kosten, die damit verbunden sind und was kommt da auf einen zu? Weil das unterschätzen wirklich viele. Alfie hat ja immer so viel Blasenentzündung und dann war auch ratzfatz ein paar tausend Euro weg. Also man unterschätzt das so sehr, was da kommt. Darum, das hat mir sehr gefallen. Es gab noch eine Frage von Social Media und das ist dann auch schon die letzte. Wie kann sich eine Person sicherer sein in der eigenen Sexualität oder auch in dem Queersein allgemein?
Ich glaube, da ist erstmal von Anfang an wichtig, dass ich selbst weiß und hoffentlich dann auch jede andere Person, egal an welchem Punkt du in der Transition bist mit deiner Geschlechtsidentität, mit deiner Sexualität, dass du immer queer genug bist und valide genug bist. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, weil und dass es okay ist, unsicher zu sein, dass man kein Label braucht, um irgendwie valide zu sein, um queer genug zu sein, dass sich diese Labels auch ändern dürfen. So, ich dachte auch so lange, vielleicht bin ich doch ein Transmann und dann habe ich dieses Nicht-Binär. Dann gibt es aber bei Nicht-Binär auch nochmal so viele Labels wie Genderfluid, Bigender. Und dann war ich so, boah, was ist es denn jetzt genau, dass ich eine Zeit lang einfach nur gesagt habe, ich bin genderqueer oder dass mir auch gar kein Label passt und dass das auch voll okay ist. Und dann Step by Step für dich rausfinden, mit was fühle ich mich wohl? Ist es ein Label? Ist es kein Label? Ändert sich das? Das ist alles okay. Und also sich Zeit lassen, das ist super wichtig. Und ich habe auch gemerkt, wie gut es mir getan hat, von Menschen umgeben zu sein, die mich eben, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, die sehen mich und die akzeptieren mich genau, wie ich bin. Klar, wir lernen alle dazu und es passieren auch mal Fehler und so weiter. Aber ich merke so, die Leute wollen auch, also so, wenn sie es noch zum Beispiel mit deren Pronomen nicht hinkriegen, aber ich merke, die üben und die wollen wirklich so und es ist nicht so, ich stoße auf Abneigung und es war halt dann auch richtig krass, mich von Menschen zu distanzieren, die das halt nicht gemacht haben so und das war halt super anstrengend und auch Schmerz und gleichzeitig dann im Nachhinein voll befreiend. können natürlich auch nicht alle Menschen, weil wenn du jetzt zum Beispiel noch zu Hause wohnst und du hast einfach leider queerfeindliche Eltern oder ein Umfeld, dann geht das halt nicht. Aber auch an der Stelle sage ich immer Leuten so, auch selbst wenn du kein Coming-out hast, weil es einfach nicht geht, weil du Angst hast, dann bist du trotzdem genauso valide in deiner Identität. Und das ist, glaube ich, halt voll wichtig an der Stelle.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr dabei wart. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, es war schön hier.
Und alles Gute weitere mit deinen Monday Talks. Wir freuen uns, sie selbst an alle zu hören.
Und vielen Dank.
Du machst das richtig gut. Wirklich. Okay.